Ja, ist eine coole Band. Kannte ich so gar nicht. Hat mir gut gefallen. Und besonders gut hat mir gefallen, dass hier diese Heilsarmee da auch mitspielen konnte. Mit den Trompeten, ne? War cool. Und der Wellensittich hat auch mitgesungen. Das ist, so muss das sein. Alle, ne? Alle, die irgendwie ein bisschen was machen können, Musik machen können, wie auch immer, die sich irgendwie äußern können, die können mitmachen. Das ist cool. Sehr schön. Und wenn man nicht richtig Cello spielen kann, dann klopft man das einfach auf den Boden. Auch cool. Ja, du hast es schon so schön gesagt. Also Jeremia ist natürlich so ein Buch da. Es ist ziemlich, es ist so, das lastet schwer, so wie so ein schwerer, dicker Kartoffelsack, so ein Zentner oder zwei Zentner vielleicht sogar. Also, zwei Zentner, also das ist schon manchmal richtig schwierig, da hast du schon recht. Und auch das heutige Kapitel, eigentlich ist es schwierig, dieses Kapitel, aber ich versuche ja, das ein bisschen nett zu machen. Jetzt spreche ich mal ganz besonders die Männer an. Also die Frauen können mal was. Also jetzt aber nur ganz kurz. Ich weiß nicht, wie es euch so... Ja, Gabi, nicht für dich. Also wie es euch so geht, ob ihr gerne so einkaufen geht, also so Klamotten einkaufen. Ne? Also die meisten, also ich bin jetzt auch so einer, oh nee. Wenn ich so schon dran denke, ich brauche wieder was. Da wird es mir schon wieder ganz, ganz anders. Nee, ich bin immer froh, wenn der Schrank voll ist und wenn das, auch wenn es alt ist, ist mir alles egal, aber ich, Hauptsache nicht einkaufen müssen, in das Getümmel rein. Aber momentan geht das ja eh nicht. Ne? Also kannst ja eh nur bei Amazon oder keine Ahnung wo, bei irgendwo über Internet, eBay oder keine Ahnung, kannst du dir da 10 Hosen bestellen, 9 schickst du wieder zurück. Weil die alle, vielleicht auch die 10. auch noch, weil die überhaupt nicht gefällt und die anderen passen nicht und bestellst du woanders nochmal und ist auch nicht so befriedigend, auch nicht schön. Aber es geht um dieses Einkaufen und ich, einkaufen, ja. Und das ist der erste Gedanke, jetzt ist wieder für alle, auch für die Frauen. Manchmal ist Gott schwierig zu verstehen. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist. Auch gerade in der Bibel. Gott ist manchmal schwierig zu verstehen. Jesus war ganz oft schwierig zu verstehen. Der hat was seinen Jüngern gesagt. Ja. Haben eigentlich nichts verstanden. Es ist so rein und wieder raus. Hat vielleicht mal so 2 Drehungen gemacht, aber verstanden haben sie es eigentlich nicht. Und das ist ganz oft so in der Bibel, dass Gott irgendwie was sagt, und es ist noch gar nicht so verständlich zum Anfang. Und das passt alles zu dem heutigen Kapitel, Jeremia, Kapitel 13. Und bevor ich damit anfange, jetzt mit Jeremia, möchte ich nochmal kurz beten. Lieber Herr, hab ganz herzlichen Dank für unsere Gemeinde, hab herzlichen Dank für diesen Sonntag, dass wir dein Wort haben, dass wir uns Gedanken machen können dazu, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Und wir wollen dich bitten, dass du zu uns redest, durch dein Wort, durch das, was ich vorbereitet habe, durch die Gedanken, die wir uns machen. Herr, sei du einfach ganz gegenwärtig, rede du in unser Gewissen rein und helf du uns, dass wir unser Leben so leben können, dass es wirklich dir zur Ehre ist, so wie du dir das vorstellst. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, ich möchte heute den Text erstmal noch nicht vorlesen, sondern ich erzähle ihn erstmal so ein bisschen. Und neben dem ich lese den gleich noch vor, der kommt also gleich noch, Jeremia 13, 1 bis 11. Aber erstmal will ich so ein bisschen erzählen, denn es ist so ganz nett. Also, irgendwann passierte es damals vor 2500 Jahren oder ja, noch ein bisschen länger, 2600 Jahren, da redete Gott und sprach Gott zu Jeremia und sagte, also ich erweitere das so ein bisschen, ihr seht das dann gleich im Bibeltext, aber man kann das schon so machen. Nun, Jeremia, pass mal auf, geh auf den Basar und kaufe dir einen Gürtel aus Leinen. Punkt. Und Gott ist wieder ruhig. Manche würden jetzt vielleicht sagen, oh cool, das ist ein cooler Auftrag, gerade die Frauen, also das kaufen immer gerne so ein auf dem Basar. Andere ist das ein großer Graus, so ins Getümmel zu gehen. Und ich habe mir überlegt, so vielleicht Jeremia gedacht, bin ich nun ein Prophet oder bin ich ein Kaufmann? Was soll das denn jetzt? Warum soll ich mir denn einen Gürtel kaufen? Sollte ich nicht viel besser predigen? Sollte ich nicht vielleicht ins Feindesland, nach Babylon gehen? Irgendwo da so, Nineveh gab es nicht mehr da, aber irgendwo so da Bagdad oder so, ne? Da hieß Babylon damals. Soll ich vielleicht mal besser dahin gehen? Ach nee, besser doch nicht. Ja, aber auf dem Basar einen Gürtel kaufen? Was hat das für einen Zweck? Und zur damaligen Zeit gab es verschiedene Arten von Gürteln. Also einmal die Gürtel, die Priester trugen. Das sind ganz andere. Und dann gab es so diese Gürtel für so Otto Normal, so wie für uns alle. Man hat ja damals nicht so schöne Sachen, wie wir heute anhaben, ne? So schöne gestrickte Pullover oder so. Man hatte einfach so ein Hemdchen, wie so ein Nachthemd, das ging so bis zu den Knien. Und darüber hat man dann noch ein großes Hemd gehabt, das ging so bis zu den Knöcheln und das war's. Mehr hatte man gar nicht. Und da drumherum kam dann, ein paar Mal rumgeschlungen, ein Gürtel. Also einmal entweder aus Leder, das war der Alltagsgürtel. Das war der Gürtel, naja, da konnte man, also Leder ist ja was Stabiles, Kräftiges und sieht auch ein bisschen derb aus. Und konnte man alles Mögliche so reinstecken. Ein Dolch oder so, oder eine Schaufel vielleicht oder irgend sowas. Ne? Dafür war das gut. Leder hält das alles aus. Und dann gab es den Nicht-Alltagsgürtel, den, ich nenne den mal Sabbatgürtel. Das war so einer aus Leinen. So fein. So, was man eben sonntags anzieht. Der war auch ein bisschen dünner und war meistens sehr schön, reich bestickt und vielfarbig oft und der machte etwas her. Und genau so einen sollte ja jetzt dieser Jeremia sich kaufen, so einen feinen Gürtel. Und Gott sagte, nicht nur kauf dir so einen, sondern kauf dir den und trage den. Er sollte also nicht im Regal liegen und nur einmal in der Woche rausgeholt werden. Er sollte immer getragen werden. Und dann sagt Gott, pass auf, da darf kein Wasser dran kommen. Was heißt das? Das heißt so viel, der darf nicht gewaschen werden. Der soll immer. Von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sabbat, Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sabbat. So, immer diesen schönen, feinen Gürtel. Der soll immer getragen werden. Das meint Gott damit. Muss man auch gucken, wo ich bin hier. Was die anderen da wohl in Jerusalem von gehalten haben mögen, ich weiß es nicht. Eigentlich lag Juda oder Israel, sagen wir mal so, also eigentlich hieß es Juda, lag das Südreich, das lag so ziemlich wirtschaftlich am Boden. Große Einflüsse von außen, Babylon von oben, Ägypten von unten drang auch so ein bisschen und das war alles, war nicht gut, die Zeit. Und da kriegt Jeremia von Gott den Auftrag, kauf dir so ein Luxusteil. Kauf dir etwas Luxus und man könnte gerade sagen, du Jeremia, hätte man das nicht doch etwas anders gebrauchen können, das Geld? Vielleicht den Armen geben? Vielleicht spenden? Aber was Jeremia da tat, das war eben nicht so politisch korrekt. Er hat eben das getan, was Gott ihm gesagt hat. Vielleicht hat er auch gedacht, vielleicht haben die anderen auch gleich gesagt, jetzt dreht er völlig durch, dieser Jeremia. Ist ja schon ein bisschen verrückt gewesen, immer was er gesagt hat, aber was er jetzt tut auch noch. Und was mag Jeremia bei diesen Anweisungen gedacht haben, habe ich mir gerade überlegt. keine Erläuterungen dazu. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Gott ist manchmal schwer zu verstehen. Er kriegt nämlich keine Erläuterung erstmal dazu. Er weiß nicht, warum soll er das tun. Einfach so einen Gürtel kaufen, einen schönen Gürtel, einen Schmuckgürtel und den ständig tragen. Warum? Dreckig werden lassen, wie auch immer. Dann, nach einiger Zeit, ich muss ein bisschen schneller machen, Jeremia hat diesen schönen Gürtel halt lange zur Schau gestellt, getragen. Da redet Gott wieder zum Propheten und sagt so, Jeremia, nimm den Gürtel und jetzt bringst du diesen Gürtel an den Fluss Euphrat. Dort legst du ihn in eine Felsspalte und gehst nach Hause. Also jetzt muss man wissen, der Fluss Euphrat, der ist so ein paar hundert Kilometer weit weg von Jerusalem. Mal je nachdem, wie man so geht, 600, 700, 800, 900 Kilometer. Das ist schon eine ziemliche Ecke, also nicht mit dem Auto gefahren, das fährt man am Tag, zu Fuß gegangen. Das ist schon was. Das ist schon mal ein paar Wochen, ein paar Monate unterwegs. Da muss man schon ziemlich fit für sein. Und wenn du am Euphrat bist, dann sollst du nur den Gürtel in eine Felsspalte legen. Du sollst nicht Urlaub machen, du sollst nicht noch andere Gürtel kaufen, du sollst nicht Geschäfte machen, was auch immer. Und Gott schweigt wieder. Und wieder ist es so ziemlich sinnlos. Jeremia weiß immer noch nicht, warum das alles. Ja, wir wissen es auch manchmal oder oftmals nicht. Wir kennen Gottes Gedanken nicht. Und nicht umsonst, ich hatte einen Vers rausgesucht, Jesaja 55 heißt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und jetzt die Frage, glauben wir Gott? Glauben wir Gott wirklich? Dann heißt das nämlich, dass meine Gedanken gar nicht Gottes Gedanken sind und das, was ich tue, gar nicht das ist, was Gott so gut findet, Gott toll findet. Es ist ganz anders. Glauben wir das? Oder denken wir, naja, das ist schon gar nicht so schlecht, was ich mache. Und meine Gedanken sind schon gar nicht, die sind bestimmt in die richtige Richtung gehend. Nur ruhig ein bisschen demütig sein und sagen, hier, nee, das stimmt, was da in der Bibel drin steht. Meine Gedanken, sagt Gott, sind nicht eure Gedanken. Nein, sie sind anders. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Stelle mir so vor, Jeremia bereitet sich auf die Reise vor. Für eine wochenlange Tour braucht man ein bisschen was. Da geht er einkaufen, macht sich alles Mögliche zurecht, kauft sich vielleicht noch einen Esel, den er mitnehmen kann für Proviant und dergleichen, für seinen Schlafsack. Naja, ich weiß nicht, ob es Schlafsäcke damals gab, aber wie auch immer. Und die Leute, hey Jeremia, uns geht's so schlecht, was machst du denn da? Ja, Gott hat zu mir gesprochen und ich habe einen Auftrag. Hey, cool. Was hat der denn für einen Auftrag? Ja, ich muss zum Euphrat. Wow, ins Feindesland. Cool. Ja, und was machst du da? Predigst du da? Nee, ich predige da nicht. Ja, und was machst du da? Naja, mein Gürtel hier, den lege ich da in eine Felsspalte. Und dann machst du noch Urlaub. Nee, ich mache keinen Urlaub, ich komme da gerade wieder zurück. Also so stelle ich mir das vor. Und dann stelle ich mir vor, was haben die wohl so gedacht? Naja, nun, der Jeremia dreht nun völlig durch. Jeremia macht das so. Auftrag wird ausgeführt, er geht wochenlang Richtung Euphrat, nimmt seinen Gürtel, macht den ab, legt den in eine Felsspalte, die er findet, macht sich auf den Heimweg, ist wieder zu Hause und Gott schweigt. Was ist das? Gottes Wege sind so wundersam, so merkwürdig. Und dann heißt es, nach vielen Tagen, also Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre, nach vielen Tagen redete Gott wieder zu ihm. Und dann sagt er, geh an den Euphrat und hole den Gürtel, den du dort versteckt hast. Und kommst wieder zurück. Und jetzt lese ich euch den Text mal vor. So hat der Herr zu mir gesprochen. Geh und kaufe dir einen leinenen, also bei mir heißt es Hüftschurz, das ist ein Gürtel, und lege ihn um deine Hüften. Aber ins Wasser sollst du ihn nicht bringen. Und ich kaufte dir den Hüftschurz nach dem Wort des Herrn und legte ihn um meine Hüften. Und das Wort des Herrn geschah zu mir zum zweiten Mal. Nimm den Hüftschurz, den du gekauft hast, der um deine Hüften ist, und mach dich auf, geh an den Euphrat und verbirg ihn dort in einer Felsspalte. Da ging ich hin und verbarg ihn am Euphrat, wie der Herr mir geboten hatte. Und es geschah am Ende von vielen Tagen, da sprach der Herr zu mir, mach dich auf, geh an den Euphrat und hole von dort den Hüftschurz, denn dort zu verbergen ich dir geboten habe. Soweit waren wir. Da ging ich an den Euphrat und grub und nahm den Hüftschurz von der Stelle, wo ich ihn verborgen hatte, und siehe, der Hüftschurz war verdorben und taugte zu gar nichts mehr. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. So spricht der Herr. So werde ich den Hochmut Judas und den großen Hochmut Jerusalems verderben. Dieses böse Volk, das sich weigert, meine Worte zu hören, das da lebt in der Verstocktheit seines Herzens und anderen Göttern nachläuft, um ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen, es soll werden wie dieser Hüftschurz, der zu gar nichts taugt. Denn ebenso wie der Hüftschurz sich an die Hüften eines Mannes anschließt, so hatte ich das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda an mich angeschlossen, spricht der Herr, damit sie mir zum Volk und zum Ruhm, zum Preis und zum Schmuck seien. Aber sie haben nicht gehört. Soweit. Genauso sieht der Zustand also des Volkes Juda aus. Nicht mehr zu gebrauchen, verdorben, vergammelt, vermoddert, wie man das einmal mit so einem Gürtel sagen möchte. Dass Gott verlassen hat, ist es im Dienste Gottes nicht mehr zu gebrauchen. Eigentlich sollte das Volk Israel ja ein Segen sein, ein Segen in der Welt. Von Abraham an, dieser Segen, der weitergegeben worden ist. Und sie sollten diesen Segen weitergeben an alle, an die Völker, an alle Völker. Und es gibt so viele Stellen im Alten Testament, die davon reden. Aber sie haben es alles nicht getan. Sie sind eigentlich nur hochmütig geworden und haben Gott Gott sein lassen. Und haben es eben alles besser gewusst als Gott. Sie haben sich andere Götter gemacht oder die Götter von den Nachbarvölkern reingeholt. In dem Text steht, das Volk Israel selbst ist dieser leinerne Gürtel. So dieses Bild. Israel sollte ein Segen sein für die Welt. Der leinerne Gürtel steht für die enge Beziehung des Volkes Israel zu Gott. Das heißt er ja, ganz eng anliegend. Und so war dieser Gürtel um die Lenden, ganz eng anliegend. Und er sollte nie gewechselt werden. Genauso ist es Israel und Gott. Das ist dieses Bild. Israel ist immer bei Gott. Es war immer die Zierde Gottes. Immer. Gott hat nämlich irgendwann mal Israel abgelegt. Gesagt, jetzt will ich mal schlafen oder so. Nein. Immer war das Volk Israel die Zierde Gottes gewesen. Ganz eng angeschlossen. Nicht so locker drüber geworfen, nein. Da, wo es ganz eng ist, da, wo der Mensch am meisten schwitzt auch, in dieser Region. Ganz nah bei Gott. Solange der Gürtel am Leib getragen wird, erfüllt er seinen Zweck. Wenn aber der Gürtel entfernt wird, sich vom Leib loslöst, dann wird er zweckentfremdet. Das Ablegen des Gürtels in dieser Felsspalte am Euphrat, es ist ein Bild, das steht für das Exil, in das das Volk Israel gehen wird, in das babylonische Exil. Israel hat seinen Auftrag nicht wahrgenommen. Israel hat Gott letztendlich verlassen. Es verwirft alles, was von Gott kommt, alle Gebote, das Gesetz. Wenn Gott Propheten geschickt hat, wollten sie nicht haben, haben sie oft, das lesen wir im Neuen Testament, oft umgebracht. Wollten sie nicht. Wenn Gott was gesagt hat, weg damit. Und nun legt Gott selbst sein Volk ab, den Gürtel. Euphrat, der Ort des Gerichtes. Das Wort des Herrn geschah zu mir, Vers 8, Vers 9. So spricht der Herr, so werde ich den Hochmut Judas und den großen Hochmut Jerusalems verderben. Hochmut. Der verdorbene Gürtel steht für den Hochmut. Hochmut? Arroganz? Anmaßung? Das sind so Übersetzungen so oder andere Wörter aus dem Lexikon. Überheblichkeit? Einbildung? Oder veraltet auch Hoffart? Es ist eine der Menschen, die den Wert und den Rang oder die Fähigkeiten der eigenen Person besonders hochfahren, anschlagt. Höher stellt sich. Oh, was spiele ich so gut Gitarre? Oh, was habe ich für einen tollen Berufsabschluss? Oh, was habe ich so toll mich hochgearbeitet? Und so weiter. Ne? Oh, wie toll kann ich doch reden? Ich kann doch viel besser reden als, ich gucke immer wieder zu der Gabi hier, Entschuldigung, dass ich dich heute dran nehme. Ich kann doch viel besser reden als die Gabi. Ich kann viel besser Gitarre spielen. Und das ist dieses Hochmütige, so über den anderen stehen und runter zu gucken. Wie weit habe ich es im Leben doch gebracht? Und der andere und die andere, die kommen im Leben einfach nicht zurecht. Und was macht man? Man schaut auf die herab. Weil sie es nicht hingekriegt haben. Weil sie es eben nicht so weit gebracht haben. Vielleicht. Das sind so ein paar Beispiele. Es gibt noch tausend andere Beispiele. Ihr kennt selber genug Beispiele für Hochmut. Gegensatz vom Hochmut ist die Demut. Also, Hochmut. Hochmut ist aber auch immer wieder, dass ich sozial mich isoliere. Dass ich alleine dastehe. Warum? Weil ich ja auf den anderen runterschaue, eben gar nicht auf die Stufe runterkommen will. Ich stehe ja jetzt hier zwei Stufen über euch. Ich will ja gar nicht runterkommen da. Denn ich habe es ja zu was gebracht. Ich bin ja besser. Wow. Ja, dieser Narzissmus, Selbstverliebtheit, so, ne? Das ist so, wenn man aus sich selber so raustritt, so in Gedanken. Und dann schaut man und denkt, oh, der ist ja cool. Ja, eine schöne Leibesfülle hat der. Cool, schönen Bart, oh geil. Das ist dieses aus sich selber raustreten und sich selber angucken. Deswegen auch diese Sache mit dem Spiegel auch so typisch ist, ne? Die Leute, die so ewig lange vorm Spiegel stehen, die haben meistens da so ein bisschen Problem mit Eitelkeit, weil sie sich eben alle so schön angucken wollen. Rechts und links dann nochmal angucken und da liegt noch ein Fältchen. Okay, ihr wisst, was ich meine. Der Hochmütige und Selbstverliebte ist eigentlich auch, wenn man denen was sagt, dann ist der normalerweise auch immun. Also nicht immun vom Virus oder so, sondern der ist immun für Kritik. Auch ganz typisch. Hochmütige Menschen sind immun für Kritik, den kannst du kritisieren, kannst sagen, hey, da liegst du falsch oder das machst du falsch. Das prallt einfach ab. Das ist ganz typisch für hochmütige Menschen. Überlegen wir uns das mal. Aber hier geht es ja jetzt eigentlich in unserem Text um Hochmut gegenüber Gott. Der Hochmut Judas und der Hochmut Jerusalems, heißt es da, gegenüber Gott. Der soll ja bestraft werden. Wie kommt eigentlich ein Hochmut gegenüber Gott zustande, habe ich mir überlegt. Wie geht das eigentlich? Also es baut sich eigentlich so ein bisschen auf. Es ist nie so richtig dicke da. Die erste Stufe ist so, naja, man, Gott, ja, das ist, der ist da, der, an den glaube ich. Aber neben Gott stelle ich dann vielleicht noch was anderes und höre mir mal was anderes noch an. Und Gott, was sagt, ist gut, ich höre aber noch andere Leute, andere Experten mir an. Wenn die was zu sagen haben, das will ich mal genauso zu Rate ziehen. Die zweite Stufe wäre dann, dass man zum Beispiel was in der Bibel liest und dann nicht das stehen lässt einfach nur, sondern sagt, also das, was da jetzt drin steht, was Gott da sagt, das ist ja so, das ist ja Blödsinn, ist das ja. Das kann man ja gar nicht glauben. Das ist ja die zweite Stufe. So man sich immer weiter über Gott letztendlich, über seine Gebote, über sein Wort, über seine Gedanken sich erhebt. Sagt, das ist, also ich weiß das eigentlich besser. Und die dritte Stufe dann letztendlich, dass man dann wirklich und letztendlich dann rebelliert gegen Gott und ja, ihn überhaupt nicht mehr achtet. Ja, wenn Hochmut unser Leben prägt, dann sind wir wohl noch Christen, ja. Ich denke, wir Christen stehen auch immer wieder in der Gefahr, hochmütig zu sein. Das sagt man oft vielen Christen ja auch nach, dass sie sich anderen gegenüber erheben. Auch gerade uns frommen Christen wird das oft nachgesagt. Und manchmal ist das auch wirklich so, das nicht immer, aber manchmal ist das wirklich so. Man kann ja durchaus hochmütig sein und Christ sein, aber in der Gemeinde, da werde ich nie einen Platz einnehmen können. Nie. Weil ich immer über dem anderen drüber stehe. Immer auf den anderen runterschaue, eben hier von diesen zwei Stufen. Gucke ich immer runter. Man begegnet sich nicht in Augenhöhe oder vielleicht ein bisschen nach oben geschaut, sondern man schaut immer runter. Und überleg dir, wie das ist, wenn einer immer auf dich runterschaut. Das mag keiner gerne. Das gefällt uns nicht. Wenn einer immer auf dich runterschaut, dann fühlst du dich wie ein kleines Kind, wie ein... So willst du eigentlich nicht sein. Wir wollen wahrgenommen werden als ein Gegenüber, in Augenhöhe. Und wir sind Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Und wir sollen uns in Augenhöhe begegnen. Nicht der eine höher als der andere. Wir haben jetzt Ältestenkreiswahl. Ich sage das immer wieder im Ältestenkreis. Wir sind alle gleich. Hat nicht einer mehr, der andere weniger. Und die Ältesten sind nicht höher als die Gemeinde. Nein. Wir sind auf einer Höhe, letztendlich. Und nicht nur letztendlich, wir sind auf einer Höhe. Hoffentlich. Hochmut zerstört Gemeinschaft. Hochmut zerstört letztendlich auch ganze Gemeinden. Im Neuen Testament gibt es einen Brief, das ist der dritte Johannesbrief. Da ist unter anderem von einem Diotrephes die Rede. Und der, von dem heißt es dann da, dass er immer der Erste sein will. Also immer über den anderen sein will. Ich dränge mich vor, du kannst das nicht so gut. Ich kann das besser. Ich spiele besser die Gitarre als du. Und ich kann auch besser Flöte spielen. Weiß ich was. Ne? Und ich kann viel weiter Fahrrad fahren als du. Und außerdem verdiene ich viel mehr Geld als du. Und immer wieder vorne hingestellt. So, das ist dieser Diotrephes. Und der hat die Gemeinde durcheinander gebracht, hat sie gespalten. Hochmut spaltet. Hochmut spaltet Gemeinden auch. Gemeinschaft. Erst die Gemeinschaft und dann geht es auch weiter, kann auch ganze Gemeinden spalten. Hochmütige Menschen spalten Gemeinden. Und ich möchte gar nicht dem, das steht ja in dem dritten Johannes gar nicht so drin, aber ich möchte das dem gar nicht unterstellen, dass er es nicht gut gemeint hat. Vielleicht hat er es ja gut gemeint. Er kann vielleicht besser Gitarre spielen und ist vielleicht klüger als andere. Klar, möglich ist das. Vielleicht hat er wirklich gute Absichten und wollte es. Aber es zerstört trotzdem. Die gute Absicht alleine, die bringt gar nichts. Das Tun, das demütig und das auf einer Höhe agieren, das Tun, das bringt es. Nicht die gute Absicht. Die gute Absicht, die kannst du dir in die Tonne kloppen. Würde ich ganz klar sagen. Das ist okay, wenn du die hast, aber die nutzt nichts. Auf die Tat kommt es an, auf die Worte kommt es an. Wie wir uns verhalten, darauf kommt es an. Gute Absicht ist gut, habe ich ja aufgeschrieben. Die gute Absicht gepaart mit dem Hochmut ist zerstörend. Denn man achtet den anderen nicht. Man achtet nicht die Meinung des anderen. Man achtet nicht die Erkenntnis, die einer hat. Man achtet auch nicht das Gewissen. Man achtet nicht die Frömmigkeit, die ein anderer lebt. Hochmut. Ich selber kann es. Ich brauche den anderen nicht. Ich brauche keine Hilfe. Ich schaffe das alleine. Mann, was habe ich das wieder gut gemacht. Und außerdem bin ich ja schon 30 Jahre im Glauben. Was kann mir da der andere sagen, der erst ein Jahr im Glauben ist? Das ist alles Hochmut. Das hat alles nichts zu sagen. Wir sind Geschwister. Wir haben einen Herrn. Wir sind Brüder und Schwestern. Auf einer Stufe. Und ob einer jetzt einen Tag im Glauben ist oder sich gerade bekehrt hat, jetzt vielleicht gerade im Gottesdienst bekehrt hat, der ist genauso, der hat genauso den Heiligen Geist, ist genauso geliebt und kann sich ganz genauso einbringen, ist mit geistlichen Gaben ausgestattet worden bei der Bekehrung, wie einer, der schon 50 oder 70 Jahre gläubig ist. Und manchmal habe ich das schon erlebt, dass Menschen, die gar nicht so lange im Glauben sind, ganz und viel bessere Erkenntnis gehabt haben, weil sie eben viel mehr an Gott gehangen haben. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Das ist ein Vers aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Hochmut und Demut sind zwei unterschiedliche Eigenschaften. Hochmut habe ich jetzt viel gesagt, zu Demut sage ich gar nicht viel. Demut ist Mut zum Dienen, zum Darunterstellen sich. Wer war der größte Diener? Der größte Diener in der Geschichte der Menschheit, der ganzen Welt, das war Jesus Christus. Er hat alles aufgegeben, er ist oben vom Thron Gottes ist heruntergekommen in den dreckigen Stall irgendwo in Bethlehem und hat sich verhöhnen lassen, hat sich verfolgen lassen. Er ist absolut den unteren Weg gegangen und er ist den Menschen begegnet und hat den Menschen geholfen. Er war demütig. Er ist unser Vorbild letztendlich. So sollen wir uns gegenseitig begegnen. Er hat es uns vorgelebt. Okay, soweit. Blick zurück noch mal ganz kurz auf das Bild von Jeremia. Einen Gürtel soll er sich erwerben. Er soll ihn anlegen. Er soll ihn ablegen. Und er soll ihn wiederholen. Und damit schließe ich mit diesen Gedanken. Gott hat sich das Volk ausgewählt. Er hat es gekauft. Gott hat auch das Volk im Alten Testament und im Neuen Testament, die Christen, wir sind teuer erkauft auf dem Basar der Welt. Teuer erkauft durch das Blut Jesu. Und wir sind angelegt, ganz eng. Und da sollen wir bleiben. Das Volk Israel hat sich abgewandt, wurde mal abgelegt. Aber es wurde auch wiedergeholt. Gott ist ein gütiger Gott und er verlässt uns nicht. Und diesen Gott, dem folgen wir nach und den wollen wir in unserem Leben anbeten. Amen.